sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Ich finde es schön, dass wir heute Morgen, wir nehmen so früh auf wie noch nie zuvor, halb 9 Uhr morgens in Norddeutschland. Wie spät ist es bei euch?
Lustigerweise auch halb 9 Uhr morgens, 7 Minuten später als bei euch, 8:37 Uhr.
Ah, okay. Ja. Krass.
Krass.
Aber ja, ich finde es schön, weil es passiert so viel und wir sind beide morgens schon so bright-eyed und bushy-tailed und stehen so nachfedernd im Bett und wollen einfach sofort podcasten. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es liegt so eine Elektrizität in der Luft.
Ja, du siehst super fresh aus, aber du bist ja auch so ein Morgenmensch. Du hüpfst aus dem Bett, streckst deinen Astralleib, knallst dir Aftershave auf die Backen und ab geht der Peter und ich bin... Ich habe mich heute wirklich zum allerersten Mal nicht dazu aufraffen können, for your viewing pleasure, mir auch nur das Gesicht zu waschen. Ich bin echt noch voll im Bettschlund.
Du siehst hervorragend aus.
Ja, woke up like this. Aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich.
Lass uns nicht über woke und so reden.
Nee, ist ein schwieriges, konfliktgeladenes Thema.
So, ja. Das ist auch so ein Kampfbegriff der Langschläferkultur irgendwie. Komischerweise, ich habe wirklich mein Leben lang, also ich möchte eigentlich gerne, und ich habe es in meiner Jugend und in meinem frühen Erwachsenenalter auch regelrecht kultiviert, so eine Morgenmuffel-Attitüde. Aber du kennst mich natürlich besser, weil wir so oft zusammen verreist sind. Mhm. Ich bin wirklich überhaupt kein Morgenmuffel. Im Gegenteil, ich stehe morgens, wenn ich nicht gerade was Unangenehmes vorhabe, dann im Grunde genommen doch echt gerne früh auf und baue dann halt so sukzessive ab mit jedem Schritt.
Nee, guck, bei mir ist umgekehrt. Ich brauche morgens echt ziemlich lange, bis ich so in die Gänge komme. Jetzt gerade sind meine Kinder auch bei ihrem Vater, deswegen musste ich nicht super früh aufstehen. Und ja, und dann bin ich auch in der Regel ziemlich schweigsam. Also es kann sein, dass sich das Redeverhältnis ein bisschen umdreht in dieser Folge, weil ich einfach meine Stimme noch nicht so geölt ist. Aber
ach, ich bin sicher, du findest deine Stimme.
Ja. Was ist denn deine Morgenroutine, lieber Till? Wie gehst du morgens? Oh. Wie startest du in den Tag?
Oh Mann, du hattest ja vorgeschlagen, erstmal, dass wir über die Architektin reden. Das finde ich total fürsorglich von dir und das machen wir nächste Woche wirklich unmittelbar, bevor dieses Buch erscheint. Und dann hast du dieses Thema Routine plötzlich aus der Kanone geschossen. Mm. Und ich finde das so ein gutes Thema. Was ist meine Morgenroutine? Also meine Morgenroutine, ich finde, man wird als Eltern mit schulpflichtigen Kindern eigentlich von der Verantwortung entbunden, sich eine Morgenroutine zu erfinden, weil die sich, finde ich, so stark nach den Bedürfnissen der Kinder richtet. Also die ist wirklich ziemlich darauf abgestimmt. Das Einzige, worauf ich halt wirklich im Familienalltag so ein bisschen bestehe, bin zwar nicht der Haushaltsvorstand, aber die Stimme, die ich habe, gebe ich ab, dafür, dass wir morgens wirklich zusammen irgendwie am Tisch sitzen. Mhm. Seit mein Sohn ausgezogen ist, ist das so ein bisschen verkommen und bedeutet, meine Frau liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Papier, meine Tochter guckt unter Umständen irgendwas auf dem iPad und ich sitze da und das klingt wirklich absolut grauenvoll und beantworte irgendwie Mails. Aber wir sitzen halt so ein bisschen zusammen am Tisch. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, bevor ich Kinder hatte, hatte ich auch keine Morgenroutine. Die Morgen sind bei mir wirklich pures Chaos.
Ja.
Ist immer anders. Wie ist es bei dir?
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, was meine Morgenroutine war, bevor ich Kinder hatte, ehrlich gesagt. Gute Frage. Aber also ja klar, ich stehe auf und wecke meine Kinder und tue die Dinge, die man so tut, wenn man Schulkinder hat. Und dann mache ich mir einen Kaffee und dann lege ich mich mit dem Kaffee nochmal in mein Bett und trinke diesen Kaffee. Und in letzter Zeit höre ich dabei morgens immer so einen täglichen Podcast, so zum Aufwachen. Ein Twitter-Podcast.
Den von den Lobos?
Nee, nicht den von den Lobos, sondern von zwei so Medien, Social-Media-Dudes, die über das ganze Twitter-Elend einen täglichen Podcast angefangen haben. Ich glaube, in der Annahme, dass es da relativ schnell vorbei ist, also dass sie das nur ungefähr 2 Wochen machen müssen. Und jetzt müssen sie halt jeden Morgen liefern. Es sind manchmal so 1/2 Stunde, manchmal nur so 10 Minuten. Und es ist jetzt gar nicht so, dass mich das so irre interessiert, was die da quatschen, welche neuen Tools da jetzt entwickelt werden und was Elon Musk da alles wieder Schreckliches von sich gegeben hat. Aber irgendwie habe ich mich so dran gewöhnt, da halt jetzt morgens im Bett immer diesen Podcast zu hören, dass ich jetzt schon so ein bisschen Schiss davor habe, wenn die damit wieder aufhören, weil ich dann einen anderen täglichen Podcast finden muss. Und ich habe echt keinen Bock, die Lobos zu hören, ich sag's dir ganz ehrlich.
Ich glaube, die sind auch nicht wöchentlich, das ist, glaube ich, stündlich.
Ja, das, ja.
Sag mal, ist das ein US-amerikanischer Podcast? Nee, oder gibt es tatsächlich irgendwelche deutschen Tech-Bros, die sich damit, Medien-Bros, die sich da engagieren?
Nee, ist ein deutscher Podcast, der heißt Haken dran.
Ist ja krass, ey. Warum kenne ich den nicht? Den empfehlen wir in den Shownotes.
Ja, können wir gerne machen. Ich wie gesagt, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und höre den irgendwie ganz gerne zu. Ansonsten höre ich nämlich auch eigentlich fast keine deutschen Podcasts. Bis auf Duschbier. Weiß nicht, ob du den kennst.
Na, und Drinnis hörst du ja auch.
Genau, und Drinnis höre ich auch. Und immer sexy und bodenständig, wenn es eine neue Folge gibt.
Ja, ja. Du schneidest ja oft sogar nochmal zu deinen eigenen Bedürfnissen die Folgen.
Ja, genau.
Sag mal, ich finde das total interessant, weil du hast jetzt wirklich schon das Thema Routine. Das ist irgendwie so, das ist für mich total faszinierend, weil es ist etwas, du hast gerade gesagt, daran hast du dich gewöhnt. Und du hast ja irgendwie auch was davon, also dass du hast was gefunden, was nochmal für dich so ein, ja, in dem Fall halt konkret irgendwie so den Einstieg in den Tag markiert, aber auch nochmal so ein bisschen so eine Me-Time oder so. Ich muss halt sagen, ich habe tatsächlich, ich finde, der Übergang zwischen Routine und Angewohnheit, beziehungsweise in meinem Fall dann schlechter Angewohnheit, ist so fließend. Also ich habe tatsächlich lange Zeit auch die Angewohnheit gehabt, mich, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, und vor allem als meine Frau, die arbeitet inzwischen halt hauptsächlich auch im Homeoffice, aber als Diana noch fast jeden Tag in die Redaktion gegangen ist, hatte ich auch die Angewohnheit, mich mit oder ohne Kaffee nochmal ins Bett zu legen. Auch immer so mit dem Ziel, nochmal so ein bisschen vor mich hinzusinieren oder vielleicht nochmal 5 bis 10 Seiten Prosa zu lesen. Aber das hat bei mir immer dazu geführt, dass ich selten dann vor 11, 11:30 aus dem Bett gekommen bin. Das liegt, glaube ich, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen Depri geschuldet. Mhm. Für mich ist aber ganz klar sozusagen Anti-Routine, das zu vermeiden. Also das ist das, was ich mir am meisten wünsche. Mhm. Und meine Routine ist, wenn überhaupt, jeden Tag den Impuls, mich nochmal hinzulegen.
Niederzuringen.
Ja, ja, oder ihm was entgegenzusetzen. Also ja. Genau, und das ist schon interessant. Also ich versuche zum Beispiel, das ist auch so über die Schreibreisen entstanden. Also ich würde sagen, einmal in der Woche inzwischen, wenn wir das schaffen, arbeite ich mit unserer Freundin Maike Rasch zusammen. Mhm. Und das ist dann irgendwie klar, wenn ich 9 mit Maike verabredet bin, lege ich mich nicht nochmal hin. Dann frühstücke ich einmal in der Woche mit Stefan Bartels, unserem Freund. Und wenn ich weiß, 9:30 Stevie, dann lege ich mich auch nicht nochmal hin. Und ich brauche also so, meine Routine ist mir eigentlich morgens so Ereignisse zu schaffen, damit ich mich nicht nochmal. Ich finde es auch so schön, ich beneide dich irgendwie, wie du das mit dem Kaffee gesagt hast, weil bei mir ist das total, also wirklich mein, ich will jetzt hier niemanden triggern, aber für mich ist halt irgendwie wirklich so, oh ja, ich mache mir jetzt nochmal einen Kaffee und setze mich nochmal ein bisschen ins Bett und dann lege ich mir ein Buch auf die Knie und mein, ja, wirklich so, also meine Depri-Atmo ist, dass ich dann so gegen 11 Uhr vormittags auch so ein bisschen von so einem völlig veränderten Licht und so veränderten Straßengeräuschen aufwache und in der Luft liegt so ein ganz charakteristischer kalter Kaffeegeruch, weil einen halben Meter von meinem Gesicht der völlig unangerührte Kaffee steht, weil...
Ja, also das, ich schlafe dann nicht nochmal ein, das passiert mir tatsächlich nicht, aber weil du sagst, die Übergänge zwischen Routine und schlechter Gewohnheit sind fließend, ich merke auch, dass es gar nicht so gut ist, also ich genieße das total, aber mich dann wieder aufzuraffen, also wieder diese Aktivierungsenergie, Wort, ja, das ich von dir gelernt habe, zu finden, um nachdem ich den Kaffee halt ausgetrunken habe und der Podcast aus ist, aufzustehen, unter die Dusche zu steigen und mein Tagwerk zu beginnen. Das zieht sich immer weiter so ein bisschen in die Länge. Also ich merke, dass ich da auch dem irgendwas entgegensetzen muss oder klarer markieren muss, um wie viel Uhr tatsächlich diese Me-Time zu enden hat. weil es wird immer länger. Das ist nicht gut.
Ah, okay, alles klar.
Und dann muss ich ja, und dann fahre ich in mein Büro und da setze ich mich an den Schreibtisch. Und dann, nächste Routine, denke ich so, jetzt hast du es schon mal ins Büro geschafft, jetzt klappst du mal den Rechner auf, jetzt machst du dir mal noch einen Tee. Und dann muss ich natürlich erstmal checken, was in der Welt so los ist. Also dann habe ich so meine Routine von Seiten, die ich erstmal so durchforste. Und dann dauert es in der Regel einfach eine ganze Weile, bis ich jetzt wirklich sage, so, jetzt das Word-Dokument öffnen. Schrödi und schreiben.
Was für Seiten sind es so? Wunderweib.de, gofeminin.de.
Ja, ganz genau.
Quetschetoys.org.
Ja. Ja,
nee, so sag mal im Ernst.
Nein, ich gucke halt,
ich liege halt nur über irgendwelchen sozialen Medien dann und
ich lese halt nicht wie deine kluge Frau die FAZ auf Papier, sondern ich lese halt Spiegel Online, scanne ich einmal dann, weil die so einen gewissen Trash-Anteil haben, den ich irgendwo notiere, gucke ich einmal, was bei NTV auf der Seite los ist.
Der Trash-Anteil bei NTV ist noch größer als bei Spiegel Online.
Ja, und irgendwie so ein bisschen eine andere Mische. Also irgendwie die Mische aus News und Trash ist da irgendwie genau mein Ding. Und ja, klar, und dann halt Twitter und ein bisschen Insta. Und kriegt man auch schon mal wieder eine Stunde rum, die man eigentlich mit Schreiben verbringen sollte.
Und ganz wichtig, zwischendurch immer abzugleichen, ob...
Handy und Browser,
genau,
Twitter.
Genau, die Twitter-Version.
Oh, schlimm, es ist so schlimm. Ja.
Aber ich finde das total toll, weil das, also wirklich dieses Thema Routine, ich habe so richtig, also du hast mir so eine kleine Nachricht geschrieben und ich habe mich richtig so drin wiedererkannt, weil du einerseits so gesagt hast, dass dir, uns ist allen klar, dass es natürlich ein Vorteil unserer doch vergleichsweise langjährigen Berufstätigkeit ist, dass wir uns irgendwann auf Routine verlassen können beim Schreiben. Also wenn man es dann endlich mal so weit geschafft hat und wenn man alle möglichen anderen Routinen oder schlechten Angewohnheiten
abgearbeitet hat,
umschifft hat, genau. Und dass man sich aber gleichzeitig auch so vielleicht gefangen fühlt von seinen Routinen und dass einem die auch durchaus beim Schreiben und gerade vielleicht, das kann ich auch total gut verstehen, so in der Endphase eines Projektes oder so, dass es dann plötzlich so einen Moment gibt, wo einem die, wo man sich selber so ein bisschen anfängt zum Hals rauszuhängen und eigentlich hängen einem da diese Routinen zum Hals raus, oder?
Total. Ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen in der, oder nicht nur ein bisschen, ich bin sehr massiv in der Endphase meines Romans und ich muss jetzt auch richtig, also ich bin eigentlich richtig gut aufgepumpt mit so Deadline, Panik, Adrenalin. Und ich kriege auch eine ganze Menge geschafft, also das wird alles. Aber ich bin irgendwie auch ganz schön durch mit mir selber, ey. Ich kann mich wirklich echt nicht mehr gut selber ertragen und lesen. Und das hatte ich so stark noch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwann mal zu mir gesagt hast, dass du irgendwie deinen eigenen Sound nicht mehr ertragen kannst. Und ich dachte so, oh Mann, der Alte spinnt schon wieder. Was soll der Scheiß? Das ist doch das Geile. Das ist doch das, was alle lieben. Dieser Sound. Wieso kannst du den selber nicht ertragen? Aber ich merke, dass es mir gerade mit mir selber genauso geht. Also ich kann es jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist doch alles immer dasselbe. Warum kann ich nicht mal alles ganz anders machen? Aber vielleicht so im vorvorletzten Kapitel ist jetzt auch echt zu spät, um noch alles ganz anders zu machen.
Ja, das ist interessant. Also du kannst sicherlich irgendwann mal anfangen, alles anders zu machen, aber ich gebe dir hundertprozentig recht, das ist nicht der, das ist nicht der Ort und der Zeitpunkt. ja, kannst du vielleicht sogar ein Beispiel dafür sagen, was das für eine, also das ist ja vielleicht so ein bisschen beim Schreiben wie so ein Werkzeugkasten, auf den man zurückgreift. Und also wir haben bei uns im Keller, wirklich ganz furchtbar, für, ich, darf ich ein bisschen weiter ausholen, ja, bitte, damit du dich kurz erholen kannst. Also zu den wirklich unangenehmen, ja, weiß ich auch nicht, was ich ungern gemacht habe als Kind, war immer, wenn irgendwas repariert oder wiederhergestellt werden musste. Und vor allem mein Vater dann, ja, der hat mir viel beigebracht, aber es war auch dann, war teilweise recht streng, weil er dann unzufrieden war, dass ich irgendwie den Werkzeugkasten oder so in Unordnung gebracht habe. Und wir hatten in dem Keller in der Schiedestraße, wo ich aufgewachsen bin, ein Keller, der, glaube ich, tatsächlich auch in dem Buch Treue Seelen vorkommt, da hatten wir ja, halt so einen Werkzeugkasten aus Metall, aus Zink, den man so auch ganz so mit zwei Etagen und den man dann so mit so einem Ziehharmonika-Mechanismus nach rechts und nach links aufklappt.
Aber super satisfying, und der, ich liebe das.
Naja, eben nicht, weil die sind immer so ein bisschen zu verrostet, zu hart, zu laut, und wenn sie, wenn man sie nicht wegstellt, so wie ich, dann stößt man sich den Knöchel da dran und so weiter. Ich habe aber tatsächlich eben genau auch vor 10 oder 15 Jahren auch so ein Ding gekauft, und da verklötert jetzt unser ganzes Werkzeug drin. Und es ist halt so, dann finde ich, man weiß schon, wenn man das, wenn man den jetzt noch weiter aufklappen würde, dann würde man da unten drin auch noch andere Werkzeuge finden. Aber man nimmt natürlich dann, und ich finde das, tatsächlich ist es dann gerade in der Endphase so, zum einen, weil man fertig werden will, zum anderen, weil man vielleicht auch erschöpft ist. Ich nehme dann halt immer die Werkzeuge, die direkt oben auflegen, und habe keinen Bock mehr, das Ding nochmal so richtig mit beiden Händen auseinanderzuziehen und da unten nochmal zu gucken, ob da nicht noch eine irgendeine andere Klemmflansche oder so ist, die ich noch nicht benutzt habe. Da muss immer der gleiche die gleiche Rohrzange, mit der alles gemacht wird.
Ja, und so, oder? Ja, genau. Und dann fällt es mir halt plötzlich auf. Dann denke ich drüber nach, okay, also das und das muss in dieser Szene, in diesem Kapitel passieren. Wie baue ich das auf? Wie mache ich das? Ah ja, guck mal, die fahren jetzt da und dahin. Und während sie fahren, denkt sie an das, was damals war. Und dann dies und das. Und dann so auf die und mit diesem Kniff kommst du wieder raus aus der Szene. Bam. Und während ich das so denke, denke ich, ja, macht Sinn, und dann fange ich an zu schreiben, und dann fällt mir auf, genau das machst du eigentlich die ganze Zeit. Das ist immer dasselbe. Aber vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht immer dasselbe. Aber ich komme mir selber so auf die Schliche, was meine eigenen Tricks sind. Und ja, und ich glaube, es liegt aber auch einfach nur so ein bisschen an der kreativen Erschöpfung, dass es mir gerade total auf den Zeiger geht. Vielleicht ist es auch das, was die Leute dann am Ende super finden oder was andere dann gerne lesen oder so. Aber ja, ich bin gerade einfach so ein bisschen erschöpft von mir selber.
Ich glaube, das darf man wirklich überhaupt nicht unterschätzen. Also, dass das wirklich... ich erinnere mich, dass ich vor vielen, vielen Jahren, als das, der Begriff Coaching noch relativ neu war, also wir reden hier wirklich von vor, weiß ich nicht, fast 20 Jahren, wahrscheinlich so 15, 16, da habe ich für die Zeitschrift Brigitte einen Text gemacht, da habe ich mich von einem Ordnungscoach beraten lassen. Leider hat es offenbar langfristig nicht viel gebracht, ich leide immer noch darunter, wie unglaublich unordentlich ich bin. Aber der hat dann damals gesagt, dass eigentlich alles, also auch das immer alles, jede Einschätzung und jede positive Veränderung oder so, damit anfängt, überhaupt erstmal zu würdigen, dass das, wie man halt ist und wie man die Sachen macht, dass es einen bis dahin gebracht hat, wo man jetzt ist. Und da ich nicht komplett zusammengebrochen und irgendwie auch einigermaßen mein Leben unter Kontrolle hatte, muss ich schon sagen, habe ich so gedacht, ja, okay, also das irgendwie ist es was, woran ich manchmal denke.
Das ist ein schöner Gedanke.
Hab ich auch genau, so dass man,
ja, toll.
Ja, dass man so sagt, okay, ich bin vielleicht ein Chaot, aber das hat offenbar, hat es Aspekte, die mir geholfen haben, mich auf andere Sachen zu konzentrieren, oder kann, also dass man das mal so würdigt. Und das finde ich beim Schreiben eigentlich auch einen total schönen Gedanken. Und ich habe zum Beispiel, also ich bin ja so wahnsinnig durch die Vermittlung von Magda Birkmann, so gehe so wahnsinnig, ich glaube, man sagt, ich gehe ab auf die englische Schriftstellerin Anita Bruckner, von der ich jetzt irgendwie wieder alle Bücher hintereinander lese. Und das ist immer das Gleiche.
Ja.
Und es ist wirklich so, dass ich immer schon, das ist sehr, sehr intelligent und man kann aber nicht mal sagen, besonders subtil gemacht. Mhm. Und es ist irgendwie immer das Gleiche. Die Leute bringen sich auf immer die gleiche Art und Weise in Schwierigkeiten. Sie beschreibt es auf die immer gleiche, leicht erschöpfte, distanzierte, aber irgendwie auch liebevolle Art und Weise.
Ja.
Und wenn ich das so am Lesehorizont auftauchen sehe, fange ich an, mit den Füßen zu trappeln vor Vergnügen. Und es wird deinen LeserInnen, das schwöre ich dir, geht es ganz genauso.
Ja, ich weiß das wahrscheinlich. Ich weiß es ja auch deshalb, weil es mir ja zum Beispiel, wenn ich deine Sachen lese, weiß ich ganz genau die Sachen, die dir wahrscheinlich selber auf den Sack gehen. Da mache ich Wohlgeräusche wie sonst nur bei gutem Essen. Und ich weiß ganz genau, dass das wahrscheinlich genau das ist, was du selber beschreiben würdest als den Sound, den du an dir selber manchmal nicht gut erträgst.
Ja, also es ist natürlich zum Teil, ich finde es interessant, weil du das mit dem Sound sagst, das sehe ich auch total, dass es was ist, was einem natürlich selber, ich glaube tatsächlich, dass ein Sound, da ist es glaube ich normal, dass einem der periodisch zum Hals raushängt, und tatsächlich glaube ich auch, dass es sein kann, dass irgendwann so ein Sound sich überlebt hat und dass auch irgendwann LeserInnen sagen, also das meine ich jetzt gar nicht übertrieben selbstkritisch, sondern ich glaube, das ist einfach eine Tatsache und darum muss man sich da immer so ein bisschen, also in dem Moment finde ich, wo man merkt, man fängt selber an seinem Sound zu leiden, ist es vielleicht ganz gut, zwei Schritte voraus zu sein und schon mal anzufangen zu modifizieren, bis die LeserInnen dahin kommen. Aber das, was du meinst, zum Beispiel so Figurenkonstellationen auf eine bestimmte Art zu arrangieren oder Plot Probleme oder Szenen auf eine bestimmte Art aufzulösen. Ich finde, das sind so strukturelle Routinen, die eigentlich genau die Stabilität und vielleicht auch die Sicherheit und die Zuverlässigkeit von so einem Text ausmachen. Das beobachte ich jedenfalls an mir selbst, nachdem man sich dann auch irgendwie sehnt als Leser und weshalb man da hingeht. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch dein nächstes Buch natürlich nach den Parametern lesen, die ich aus Junge Frau ich weiß ganz genau, wie das Buch heißt, gelernt habe. Und ich wäre irgendwie, ich möchte das auch, weil ich weiß, da ist was und da ist auch so eine Art von Bedrohung und Spannung und realistischer Einschätzung der menschlichen Lage, aber doch auch grundpositiver Haltung, die möchte ich dann einfach. Und ich finde, das ist, und das wird natürlich erzeugt, auch von dir, durch eine bestimmte Art von, wie Menschen aufeinandertreffen, wie Menschen miteinander umgehen und wie Menschen dann vielleicht auch ihre Konflikte lösen. Das kommt dir dann als immer das Gleiche und einfallslos vor. Aber in Wahrheit ist es nicht einfallslos, sondern es ist wirklich, wie soll ich das sagen, es ist so eine...
Es ist Service am Leser.
Ja, genau. Ich will halt auch nicht, dass mein... Und du weißt, das ist jetzt wirklich ein sehr schöner Vergleich. Ich möchte auch nicht, dass mein Vanilletee plötzlich anders schmeckt. Ja. Und ich möchte das genau deshalb.
Das ist wirklich ein
Und zum Beispiel, ich habe von Anita Bruckner jetzt ein Buch gelesen, wo es zum ersten Mal eine männliche Hauptfigur und ein Happy End gibt.
Und du so, nö.
Und ich habe wirklich so, also im letzten Viertel habe ich wirklich die ganze Zeit gesagt, Moment, was machst du da? Und danach habe ich wirklich gedacht, du ganz ehrlich, also wenn ich Bücher lesen will, wo irgendwelche Männer verkrachte Existenzen in der Lebensmitte noch einen zweiten Frühling erleben dürfen, dann brauche ich wirklich nur hier 300 Meter weiter an den Bücherschrank auf der Arnoldstraße zu gehen und irgendwas rauszuziehen. Ich möchte, dass verkrachte Existenzen mittleren Alters gerade noch so auf dem allerletzten Loch pfeifend irgendwie über die Runden kommen. Und darum lese ich deine Bücher. Aber sie ist tot, sie sagt nichts. Also insofern meine ich, ja, es ist Trotzdem löst es natürlich nicht das Problem, wie man selber, finde ich, beim Schreiben mit diesem Gefühl des Überdrusses oder vielleicht auch mit diesem, es steckt ja auch so ein Gefühl dahinter, das höre ich jetzt bei dir heraus und ich kenne es auch von mir, ich habe nicht hart genug gearbeitet, weißt du, ich mache es mir zu leicht, weißt du, was ich meine?
Ja, vielleicht ein bisschen, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen unsere Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist in Wahrheit totaler Blödsinn.
Ich glaube, es geht vielen so, vor allem vielen, die uns gerne hören. Aber es gibt auch sehr viele sehr erfolgreiche AutorInnen, die, glaube ich, nicht das Problem haben, dass sie händeringend zu Hause sitzen und sich die Haare raufen und sagen, wie konnte das passieren? Ich mache es mir einfach zu leicht.
Ja, dass ich schon wieder was über nette Dorfnazis und verkrachte Stadtexistenzen geschrieben haben.
Genau, ja, es kann nicht. Ich glaube nicht tatsächlich, ja. Und gleichzeitig wirklich sich auch mal zurückzulehnen und zu sagen, Alter, ich habe jetzt eben jetzt hier wieder gerade 250, 300 Seiten geschrieben und jetzt fängt es an, dass ich irgendwie denke, irgendwie ist es immer dasselbe. Dann wirklich vielleicht den Gedanken aus diesem Ordnungscoaching aufzunehmen und zu sagen, nein, guck doch mal, irgendwie muss ich es ja, sonst hätte ich es gar nicht bis hierhin geschafft. Und jetzt kann man auch mal verdammt nochmal irgendwie ein bisschen dankbar sein, dass man sowas sich hat entwickeln lassen.
Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich hier vor Tau und Tag schon so einen schönen Pep-Talk bekomme und auch so ein gutes Coaching-Mantra irgendwie kriege. Das katapultiert mich wirklich auf eine richtig gute Art und Weise in den Tag. Wir sollten immer so früh podcasten.
Es kann, ja, absolut. Das würde natürlich nur die ganze Listening-Experience von allen Leuten, die, und das ist ja, wissen wir aus Markterhebungen, es sind fast 90% unserer HörerInnen, die uns zum Einschlafen hören, das würde natürlich deren ganzen Vibe total crashen, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie so Chaka-mäßig irgendwie rumrandalieren.
Ja, aber es würde deren Routine zerstören, aber ist uns doch egal.
Muss man Routinen manchmal irgendwie auch zerstören?
Ja, das frage ich mich. Ich habe ja neulich, wir haben das beide gelesen und auch ehrlicherweise ein kleines bisschen drüber gelacht, hat Tarkes Würger einen Buchreport darüber geschrieben, wo er seinen letzten Roman geschrieben hat, nämlich auf einem Jägerhochsitz im Wald, auch glaube ich im Morgengrauen. Und ich habe so ein bisschen darüber gelacht, erstens, weil ich es nicht so richtig glauben kann und zweitens, deshalb halt. Aber dann habe ich irgendwie wieder gedacht, naja, Moment mal, vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht ist es gar nicht so eine doofe Idee, sich ab und zu mal eben nicht an den immer gleichen Tisch zu setzen, sondern einfach mal das Setting so zu verändern, dass man vielleicht auch mal wieder auf einen anderen Gedanken kommt. Vielleicht ist das der Trick, um mal was anderes hinzukriegen. Muss ja nicht gleich ein Jägerhochsitz sein, aber kann ja einfach, weiß ich nicht, eben einfach mal ein anderer Ort sein. Und tatsächlich, wir fahren ja auf Schreibreisen und wir haben ja das tatsächlich auch ein bisschen zum Prinzip gemacht, dass wir nie ins selbe Haus fahren, sondern wir fahren immer in ein bisschen anderes Haus. Das sind zwar alles diese Reetdach-Fertighaus-Ferienhaus-Dinger und die haben alle eine ähnliche maritime Deko und so weiter, aber es ist nie dasselbe. Jetzt beim letzten Mal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich so das perfekte Haus gefunden haben und ich habe schon so ein kleines bisschen Sorge, dass wir jetzt, wenn wir nochmal dahin fahren, dass dieser Zauber des Neuen irgendwie sich darauf auswirkt, wie diese Schreibreisen-Erfahrung wird. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist definitiv, also ja, das ist jetzt sehr, jetzt vielleicht ein bisschen zu verstiegen, aber es ist natürlich auch schon wieder aus diesem Durchbrechen der Routine, ist für mich zumindest auch schon wieder eine Routine geworden. Also mir fällt es wirklich mittlerweile zunehmend schwer zu schreiben, wenn ich nicht irgendwo auf Schreibreise mit euch bin und so dieses Gefühl habe, okay, das ist irgendwie jetzt auch nicht so ganz der Sinn der Sache, dass man am Ende eben nur noch in diesen Ausnahmezuständen schreiben kann. Tatsächlich habe ich auch seinen Hochsitztext durchaus so verstanden, dass man also auch wirklich, ja, dass man schon so ein bisschen süchtig werden kann nach diesen Ausnahmesituationen. Mhm. Und ich versuche wirklich, das dadurch zu durchbrechen, dass ich im Gegenteil, aber das habe ich auch schon erzählt, immer mal wieder wirklich einfach auch zwischendurch einfach mal entweder auf der Bettkante oder am Frühstückstisch oder wenn ich den Laptop dabei habe, vielleicht sogar im Wartezimmer beim Augenarzt, einfach mal einen halben Absatz oder so schreibe.
Ehrlich? Du sitzt irgendwie im Wartezimmer und da klappst du deinen Rechner auf und schreibst was? Du bist ja krass.
Ja, die Leute, ja, also das ist durchaus ein, zwei Mal vorgekommen, aber dann auch eher wirklich so, ja, also...
Man kennt die schon, genau. In Hamburg-Altona, au, da kommt Reta, ja, der Mann muss schreiben, ja, schreiben, schreiben, ja, ist, er schreiben. Kann gar nicht anders, egal wo er geht und steht.
Er hat seinen Laptop-Bauchladen vor der Wampe und man kennt ihn nur wie so ein Schaffner in so einem 50er-Jahre-Film mit so einem Lederlätzchen, wo sein Laptop eingehängt ist, wankt er hier durch die Straßen, pflanzt sich in irgendwelcher Wartezimmer, wird nicht aufgerufen, geht dann. Eigentlich der ideale Schreibort, oder? Ich meine,
ja, soziale Kontrolle, Ruhe, ab und zu ein bisschen Zeitschriften rascheln und dieser Desinfektionsmittelgeruch, den ich zum Beispiel auch sehr gerne mag.
Und und absolut, ich würde sagen, ein absolutes Crossfit fürs Immunsystem.
Ja, und Stuhlkreisatmosphäre, konzentrierte Stuhlkreisatmosphäre, finde ich gut.
Naja, dass ich halt dann so denke, ja, jetzt sitze ich hier und mir geht gerade was durch den Kopf. Und da ich gerade aus dem Büro gekommen bin oder so, habe ich ja den Laptop im Rucksack und ich sehe ja daran, wer hier gerade aufgerufen worden ist, dass ich hier bestimmt noch eine halbe Stunde sitze. Und dann denke ich so, was spricht jetzt dagegen? Sozusagen diese Vorstellung, das Schreiben ist ein zu ritualisierender, irgendwie auch quasi heiliger und besonderer Akt. Was spricht dagegen, diese Vorstellung, die ja irgendwie so ein bisschen toxisch ist, nicht zu unterlaufen, indem ich jetzt einfach den Laptop aufklappe und das, was mir eingefallen ist, kurz da reinschreibe. Ja, weil es ist ja nun tatsächlich jetzt ja nicht mehr wie in den 90er Jahren, dass man irgendwie mit aufgeklapptem Laptop in der Öffentlichkeit plötzlich wahrgenommen wird als so eine Art Hightech-Poser. Sehr eher so, dass die Jugendlichen dann denken, was hat der Onkel da? Also, ich mache es nicht oft, aber ich finde es irgendwie ganz, das so rauszuholen aus der Ecke, das ist was nach einem bestimmten Schema ablaufen muss und das eher auf dem Hochsitz und in einer Sensory Deprivation Chamber oder so stattzufinden hat, als in der Fußgängerzone. Da bin ich irgendwie eher so für auch mal zwischendurch in der Fußgängerzone schreiben. Und bei Aldi an der Kasse, wenn. Da muss man sich auch echt kurz fassen, weil der Laptop sich auf dem Band bewegt. Alter, ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich doch wieder abends podcasten.
Wir können uns einfach bei dir in der großen Müller-Drogerie können wir uns vielleicht einfach irgendwo auf die Stufen setzen und mal richtig uns einen abschreiben.
Ja, wo das total. Ich liebe ja diesen Laden, wobei das würde mich wegen meiner. Ja, ich auch. Und vor allem habe ich ja. Ich liebe ihn, man muss leider wirklich sagen, sie haben alles. Es ist der einzige Laden im westlichen Hamburg, wo du wirklich alles kaufen kannst zu vertretbaren Preisen. Aber ich boykottiere natürlich Müller und ich hätte die ganze Zeit solche Gewissensbisse und solche Schuldgefühle, dass ich, das würde sich, glaube ich, Ich glaube, das würde sich gut auf mein Schreiben auswirken.
Ja, und wäre das nicht einfach total toll, wenn dann irgendwann ein Buchreport bei dir anfragt und sagt, Herr Räther, bitte verraten Sie uns, wo Sie schreiben. Und du könntest sagen, deinen letzten Roman hast du in dem Treppenhaus einer zweigeschossigen Müller-Drogerie-Filiale neben dem Bahnhof Altona geschrieben.
Noch besser, die haben gar kein Treppenhaus, die haben wirklich nur zwei korrespondierende Rolltreppen. Also das heißt, ich habe wirklich in Flash-Fiction-Ausbrüchen auf jeweils pro Satz eine Rolltreppenfahrt rauf und wieder runter. Ja, klar, du, das wäre es natürlich wert, absolut. Ja. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Hast du es gibt ja viel so Bücher über die Schreibroutinen berühmter SchriftstellerInnen. Gibt es da irgendwas, was dir persönlich besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo du sagst, da das sind meine Vorbilder, was Schreibroutine betrifft?
Du hast mir tatsächlich dieses Buch über die Routinen kreativer Menschen hast du mir mal geschenkt.
Ja.
Vor 5, 6 Jahren oder so, nicht, vielleicht auch nicht ganz. Da haben wir schon mit dem Podcast angefangen gehabt. Mhm. Und ich erinnere mich, was mich daran wahnsinnig beeindruckt hat. Ich habe darüber tatsächlich auch nachgedacht im Vorfeld des Podcasts nochmal und habe dann gedacht, ich habe das damals gerne gelesen. Ich glaube, dass vieles davon einfach nicht stimmt. Ich glaube, dass die Routinen von Menschen insgesamt viel chaotischer sind, als man sich das so vormacht. Mhm. Aber was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war, bei wie vielen von den Leuten, also egal, ob es jetzt altbekannt Thomas Mann war oder der englische Großliterat Johnson, wie viele Pausen da immer im Spiel waren. Also so zwischen 2- und 6-stündige Pausen mehrfach am Tag.
Ja, das ist bestimmt. Das war auch was mich daran, was ich irgendwie tröstlich fand, dass sehr viel von diesen Routinen eben nichts mit dem aktiven Schreiben zu tun hat und wie wenig die in Wahrheit am Tag tatsächlich mit Schreiben beschäftigt waren.
Ja, und wie wenig sie am Tag aber auch tatsächlich mit Einkaufen, Essen machen.
Nee, dafür hatte man halt Ehefrauen.
Mental Load. Ja, genau, es ist schon total, 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 ja, absolut. Also insofern...
Wir haben uns jetzt natürlich, indem wir das hier alles ausbreiten, ein bisschen um den Spaß gebracht, sollten wir mal gefragt werden, was unsere Schreibroutinen sind, uns was super Glamouröses auszudenken. Nach einem 4-stündigen Vollbad in Eselsmilch.
Mit schwimmendem Laptop.
Schwimmendem Laptop kommen mir die besten Gedanken oder irgendwie sowas. Das ist jetzt alles draußen in der Welt.
Ja, also was halt wirklich tatsächlich nicht mehr geht, ist, finde ich, also wir springen ja so ein bisschen hin und her zwischen Routinen beim Im-Schreiben und Routinen rund ums Schreiben. Und ich glaube, also bei allem Respekt, ich glaube, wir sind beide zu alt und machen es zu lange, um für uns wirklich noch ganz neue Schreibroutinen zu erfinden oder zu entwickeln mit Absicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist, was es ist. Und vielleicht trifft es sogar auch auf die Art und Weise, also man kann, glaube ich, seinen Sound noch ein bisschen umsteuern wieder und man kann sich natürlich auch wieder in neue Arten, weiß ich nicht, Personen zu Konflikte zu beschreiben oder aufzulösen und Plots zu steuern oder nicht zu steuern. Man kann sich natürlich in neue Arten und Weisen verlieben und das machen, aber ich glaube, willentlich, ich glaube, wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben. Und das muss man auch einfach mal, dazu muss man, glaube ich, das muss man irgendwie anerkennen und dazu muss man irgendwie auch mal stehen vielleicht.
Ja, denn es hat uns so weit gebracht, wie ein kluger Mann mir heute schon gesagt hat.
Brauchst du eigentlich einen aufgeräumten Schreibtisch, sag mal?
Nee, ich bin eigentlich wirklich super ordentlich und ich brauche sehr viel Ordnung um mich rum, aber mein Schreibtisch ist ehrlich gesagt wahrscheinlich das chaotischste in meiner Umgebung, weil ich so viele Fummeltoys da drauf rumfliegen habe und halt irgendwelche Snacks und alte Teetassen und so weiter. Und da brauche ich das Aufgeräumte nicht so. Was ich tatsächlich brauche und was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn das nicht aufgeräumt ist, ich brauche einen aufgeräumten Desktop. Ich kann nicht so auf meinem Computerbildschirm so 85 Einzeldokumente, die da so über und untereinander rumfliegen. Ich hasse das, wenn es sozusagen am Ende des Monats, bevor ich meine Umsatzsteuervoranmeldung mache oder diese ganzen Belege so auf meinem Desktop-Schreibtisch rumliegen, das hasse ich. Ich mag das, wenn das am Ende alles in Ordnern verschwindet mit diesem speziellen Sound, den das macht. Und
ja, das ist auf alle Fälle besser.
Da das aufgeräumt ist. Aber mein physischer Schreibtisch, auf dem mein Laptop steht, der ist immer ziemlich unordentlich. Wie ist bei dir?
Ja, es ist alles ziemlich unaufgeräumt, wobei ich den Desktop dann auch periodisch wirklich aufräume und auch in so Situationen, zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre oder so und dann so merke, ach, jetzt ist ein schöner Moment, um das mal alles so richtig schön aufzuräumen und so. Es ist definitiv einfacher für mich und es funktioniert besser, an einem aufgeräumten Schreibtisch zu arbeiten, aber auch da habe ich so das Gefühl, es darf irgendwie nicht zu heilig und nicht zu Ich habe immer Angst, zu viel Ehrfurcht vor diesem Schreibprozess zu bekommen und dann plötzlich vielleicht zu erstarren und zu denken, oh mein Gott, das ist wieder dieses Moment von, du guckst plötzlich, bist auf dem Drahtseil und guckst plötzlich nach unten. Und ich möchte das eigentlich immer versuchen, so ein bisschen in der Beiläufigkeit zu halten. Und das bedeutet, dass ich eher auf dem chaotischen Schreibtisch als auf dem aufgeräumten Schreibtisch zum Beispiel arbeite. Also im Zweifelsfall bevorzuge ich in jeder Art von Routine irgendwie das chaotische Element.
Ich glaube, bei mir ist es einfach nur die Faulheit. Ich möchte nicht ständig aufstehen müssen, beziehungsweise ich möchte mich selber davon abhalten, meinen Schreibprozess ständig zu unterbrechen, indem ich nochmal in die Küche gehe, um mir irgendwas zu holen. Deswegen lege ich alles bereit. Den Tee, die Snacks, die Fummeltoys, okay, den Kalender, das Handy. Und dann habe ich wenig Gelegenheit, mich nochmal in die Senkrechte zu begeben, weil es ist alles da.
Benutzt du die Quetschi, wie nennst du die Quetschi, Gnubbels, Quetschtiere?
Fummeltoys.
Gnubbeltoys.
Ja.
Knubbeltoys. Benutzt du die tatsächlich beim im Schreibprozess? Sind das deine treuen Begleiter im Schreiben?
Ja, naja, ich schreibe ja mit zwei Händen. Also insofern nicht, wenn ich wirklich aktiv dabei bin zu tippen, benutze ich sie nicht. Aber wenn ich so da sitze und auf meinen Bildschirm gucke und nachdenke, was ich als nächstes schreibe, dann benutze ich die, weil ich ein sehr taktiler Mensch bin und einfach immer gerne an irgendwas rumfingere. Und damit ich nicht meine Kolleginnen und Kollegen befummel, die mit mir im selben Raum sind, habe ich mir halt Hilfsmittel besorgt. Also ich habe so magnetische Knete, da muss man allerdings echt aufpassen, dass einem die nicht irgendwie auf den Laptop
oder aufs Handy,
sonst,
ja.
Oder aufs Handy, oder sonst schrottet man also seine Elektrogeräte. Ich habe so diverse so zauberwürfelartige Dinge, die man so verdrehen kann. Ich habe immer mal so irgendwelche glibberigen Quetschsachen, aber das ist, ja, bin ich ein bisschen von abgekommen, weil die platzen irgendwann und dann gibt es eine Riesensauerei. Und ja, und immer mal, wenn mir was Schönes Neues auffällt, kaufe ich mir ein neues Quetschi, Fummel-Ding, Fidget-Toy. Das ist ein bisschen mein Ding. Mein Schreibkink sozusagen. Und es hilft mir irgendwie beim Konzentrieren.
Okay, aber super.
Und es hilft dabei vor allem, dass ich nicht vor lauter Fummelbedürfnis mein Handy greife und auf Twitter gehe, sondern bei der Sache bleibe und mit meinen Fingern halt kurz was anderes mache, als zu tippen.
Ja, aber das ist total gut. Also ich wusste schon lange, dass du die Begeisterung für diese Dinger hast, aber mir war nicht klar, dass die tatsächlich für dich beim Schreiben so eine funktionale Bedeutung haben. Finde ich total super. Ist irgendwie nicht so meins. Ich mag gern so härtere Sachen. Aber tatsächlich, also für mich wäre auch so eine Version von diesem Fidget Cube, den es mal gab, wo man so verschiedene Sachen, also ich liebe wahnsinnig gerne so Schalter und so. Ich meine, ich mache wirklich eigentlich jeden Kugelschreiber, den ich habe, mache ich kaputt, weil ich ihn, oder ich zerstöre menschliche Beziehungen damit, dass ich den immer auf und zu mache. Ich glaube, du hast mich auch schon daran gehindert, das zu tun. Und ich breche bei jedem Stift, den ich habe, immer diesen Clip ab, mit dem man ihn an einem heutzutage nicht mehr vorhandenen in so einer Hemdtasche stecken kann, weil ich da immer so beim Schreiben dran rumfummel. Ich muss mir auch sowas anschaffen.
Ja, nee, ich habe eben auch diese vergleichsweise geräuschfreien Dinge, weil eben Kugelschreiber klicken hin und her, das geht ja natürlich den anderen dann irgendwann auf den Zeiger, deswegen muss ich möglichst weiche, geräuscharme Fummeldinge benutzen, damit meine Kollegin mich nicht rausschmeißt.
Ich liebe diese Geräusche, aber ich bin auch, ja, ich glaube, herrlich. Oh Mann, schön, ich finde schön, dass wir am Ende noch über Fummeln und so gesprochen haben.
Ja, finde ich auch gut und das ist, finde ich, ein schöner Auftakt zum nächsten Mal, weil da sprechen wir endlich über dein Buch und über die Architektin und da freue ich mich ganz doll drauf, weil es so ein tolles Buch ist.
Oh, schön, ich freue mich auch.
Und wieder
und dann
nur
morgens
über dich sprechen,
darauf freue um ich mich halb auch. Sieben. Nee, mal gucken.
Wann immer für dich die beste Zeit ist dafür.
Oh, herrlich, vielleicht auch mal.
Vielleicht machen wir das mal, neue Routine, vielleicht setzen wir uns auf irgendeinen Baustellenkran, während wir den Podcast aufnehmen.
In der Nacht.
Weißt du?
Oh, voll schön.
Super.
Alles Gute, komm gut voran und wir sprechen uns nächste Woche. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Mach's gut.
Tschüss.